Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Staffel des Makler-Podcasts. Und die sechste Staffel ist eine ganz besondere Staffel, denn wir haben zum allerersten Mal eine komplette Staffel mit 10 Episoden über ein einziges Immobilienfranchise. Und wer fester Zuhörer des Makler-Podcasts ist, der wird sich schon denken können, über was für ein Immobilienfranchise es geht. Es geht nämlich um das Franchise, dem ich selbst angehöre, nämlich Kensington Finest Properties International. Und wir stellen in der sechsten Staffel des Makler-Podcasts verschiedenste Persönlichkeiten aus dem Head Office vor und dazu auch noch die ein oder andere beziehungsweise den ein oder anderen Lizenznehmer der Firma Kensington. Wenn du also wissen willst, wie baut man überhaupt ein Immobilienfranchise auf was muss ich achten und welche Leute werden bei sowas überhaupt benötigt, über was für Themen sprechen wir und wie gehe ich überhaupt strategisch vor, dann solltest du dir die sechste Staffel ganz genau anhören. Ich danke dir schon jetzt fürs Zuhören, teile gerne die Folgen, lass einen Like da, lass eine Bewertung da und gib mir auch sehr, sehr gerne Feedback, wie du diese Special Staffel empfunden hast. In der heutigen Folge des Makler-Podcasts haben wir niemand Geringeren als den Kensington-CEO Daniel Malek zu Gast. Ich war persönlich in Bremen im Head Office und habe mich circa anderthalb Stunden sehr intensiv mit Daniel über das ganze Thema Franchise und die Company Kensington ausgetauscht. Und obwohl ich ihn schon so lange kenne und ich würde auch sagen, sehr intensiv sogar kennengelernt habe in der Geschäftspartnerschaft, habe ich so viele neue Sachen von ihm lernen dürfen. Wir sprechen unter anderem, wie er es geschafft hat, vom Azubi bis hin zum CEO der Marke zu werden und warum er bis heute seiner Heimatstadt Bremen treu geblieben ist. Und vor allen Dingen sind wir sehr stark auch darauf eingegangen, wie diese ganze faszinierende Geschichte hinter Kensington überhaupt zustande gekommen ist, wie der Erfolg bis heute zustande gekommen ist und was auch die Vision, was die Ausblicke für die Marke in Zukunft sein werden. Und wir haben im Übrigen auch noch seine Leidenschaft, nämlich das Laufen im Sinne von Marathonlaufen besprochen und was dir das als Unternehmerin und Unternehmer mindset-technisch auch mitgeben kann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Sitzen wir hier in Bremen. Daniel, ich habe gerade schon Hilmar im Podcast gehabt, Hilmar Ulrich von Kensington Financial Services. Ihr seid jetzt hier vor kurzem umgezogen. Ich bin jetzt heute das erste Mal in der neuen Zentrale. Ich muss fast sagen, fast das komplette Gebäude ist schon Kensington.
Ja, kann man so sagen.
ihr seid kräftig am Wachsen, die Company wächst. Und heute haben wir dich zu Gast jetzt als CEO und freue mich sehr, nachdem ja Sven letztes Jahr schon zu Gast war, der jetzt eine andere Rolle nochmal übernommen hat. Korrekt. Dass wir das jetzt heute mit dir machen im Live-Podcast. Und hol uns doch einfach mal ab. Wie bist du denn hierher gekommen? Wie kam das denn, dass du heute CEO von Kensington bist, dass ihr diese Company aufbaut? Hol uns da mal ein bisschen ab.
Ja, erstmal ganz lieben Dank, Fabian, dass ich auch heute hier sein darf. Freue mich super drauf. Habe ich noch nie gemacht. Ganz, ganz spannend. Ja, wo soll ich da anfangen? Ich würde dann tatsächlich relativ weit hinten anfangen, einfach ein bisschen vielleicht mal den Werdegang auch zu erklären, weil Kensington ist ja noch gar nicht so lange, jetzt knapp im siebten Jahr, wo wir jetzt da reingehen und wie bin ich da hingekommen. Ich hatte schon immer natürlich auch familiär den Background zur Immobilie. Also ich glaube, das ist ja was uns alle auch irgendwo quasi miteinander vereint, diese Affinität zur Immobilie. Und auch aus der Familienhistorie, mein Vater ist quasi selber Unternehmer gewesen, auch im Immobilienbereich, klassisch Kaufmann gewesen, Händler gewesen und hat halt immer schon sehr, sehr viel mit Immobilien gemacht, sodass das Thema mir auch nie fremd war, auch schon als Kind. Ja, und Schule, quasi um da mal so reinzustarten, war jetzt nicht so ganz meins, wenn man mich heute, du kennst mich ja nun schon relativ gut, ich glaube, in der Schule war ich eher ein bisschen anstrengender, sagen wir es mal so. Aber ich hatte halt immer schon ja, irgendwie Lust zu reden. Vertrieb lag mir irgendwie im Blut. Also meine Lehrer haben früher mal gesagt, ich soll Anwalt werden am besten, weil ich mich immer rausgeredet habe aus den meisten Sachen. Und ja, habe dann immer überlegt, was kann ich machen in der Schule. Und witzigerweise wollte ich eigentlich immer in die Hotelbranche. Also was total anderes, zwar auch was mit Gebäuden zu tun hat. Ich fand Hotels immer super spannend, weil international, ich liebe Reisen, fand andere Länder, andere Kulturen toll. Und mich hat dieses Hotelthema extremst interessiert, sodass ich eigentlich klassisch mein Abitur machen wollte. Und dann wollte ich internationales Management studieren und dann wollte ich ja in die Hotelbranche. Jetzt kommt ja alles aber immer nicht so, wie man sich das eigentlich immer vorstellt. Und bin dann, oder habe meine Realschule gemacht, habe dann mein Abi tatsächlich nicht geschafft, habe den Schnitt nicht geschafft. Vielleicht auch ein Kapitel zum, ja, für später, sag ich mal, zum Thema Rückschläge. Das können wir da dann mal eben platzieren. So, dass es bei mir dann ja eine andere Richtung genommen hat. Ich habe dann meine höhere Handelsschule gemacht. Und da habe ich dann für mich mal so festgestellt, dass die Themen, die auf der höheren Handelsschule, ich weiß nicht, ob die Hörer das kennen, im Prinzip ist es das eine kaufmännisches Abitur, auf gut Deutsch gesagt, Fachabitur. Das hat mich interessiert, wie Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen und diese ganzen Fächer. Da habe ich dann für mich gemerkt, das ist was, Zahlen, Daten, Fakten, da kann ich mit umgehen, das macht mir Spaß. Und habe da dann einen ganz anderen Spleen reinbekommen. Also von der anstrengendste Schüler, der Lehrer, habe ich das einmal ja komplett um 180 Grad gedreht und habe dann mein Fachabi gemacht. Und wollte dann, wie gesagt, das internationale Managementstudium angehen. Ich hätte dafür eine Ausbildung machen müssen oder halt ein einjähriges Praktikum im kaufmännischen Bereich, weil ich hatte durch das Fachabitur quasi den ja, theoretischen Abschluss und musste dann ja noch den praktischen Teil machen. Und ja, dann war es wieder reiner Zufall, dass der Versicherungsvertreter der Allianz bei meinem Vater zu Hause saß und sagte, Mensch, Daniel, was willst du jetzt machen nach der höheren Handelsschule? Ich bin dann erstmal zur Bundeswehr gegangen und hatte dann mir überlegt, was ich tue und hatte mich dann unter anderem bei Banken, bei Versicherungen und was auch immer beworben, teilweise für das einjährige Praktikum, teilweise aber auch für eine Ausbildung. Und dann hatte der Herr Hillmann, der Vertreter von meinem Vater, gesagt, Mensch, Daniel, vielleicht wäre das ja was für dich, hör dir das mal an von Allianz, der kennt mich halb, seit ich klein bin. Das war halt unser Haus- und Hofvertreter, wie man das so schön sagt. Und dann dachte ich, Mensch, Allianz, ja, internationaler Konzern in allen Ländern der Welt, kaufmännisch, Vertrieb, könnte mir Spaß machen. Bin dann da auch hin und habe mir das angehört und mich hat das direkt gecasht. Also es war richtig, richtig cool. Alles, was die mir da erzählt haben mit, du kannst erstmal deine Ausbildung machen und kannst dann quasi auch innerbetrieblich studieren und machen und tun, fand ich gut. Ich wollte ja eigentlich nur meine Ausbildung machen, weil ich dann ja meinen Plan hatte fürs Hotel. Und ja, habe dann auch das Bewerbungsverfahren da durchlaufen, habe den Ausbildungsplatz auch bekommen und habe dann die Ausbildung auch erfolgreich abgeschlossen. Witziger Funfact an der Stelle bei unter anderem Hilmar Ulrich, also den du gerade vorher im Podcast hattest. Er war damals einer meiner Mitausbilder. Habe ich sehr, 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 sehr viel mitgenommen, weil der Hilmar ja auch immer damals schon viel im gewerblichen Bereich unterwegs war. Und das war was mich auch interessiert hat. Ich habe dann relativ schnell für mich festgestellt, Daniel, das ist was du richtig gut kannst, Vertrieb und mit Menschen umzugehen. Ich glaube, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, auch mit Menschen umzugehen. Und habe dann diese Ausbildung gemacht und habe dann natürlich auch festgestellt, aufgrund der Provision, dass ich da auch ganz gutes Geld verdienen kann. Und habe mir dann überlegt, Hotel bzw. Studium mache ich doch nicht. Habe dann quasi die Ausbildung abgeschlossen und habe dann mir überlegt, dass ich, damals war ich dann, lass mich kurz überlegen, mit 21 war ich dann quasi fertig mit der Ausbildung und wollte mich dann direkt selbstständig machen bei der Allianz. Jetzt ist das ja nun 22 Jahre her, ich bin jetzt 43 Jahre alt und da war das noch nicht so wie heute, dass junge Leute einfach eine Agentur übernehmen, gerade nicht bei der Allianz, also die Allianz war ja der Versicherer überhaupt und ich hatte mir das aber zugetraut und für mich war das auch, also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt gefährlich ist, sich selbstständig zu machen oder welchen Risiken weil alle meine Freunde natürlich gesagt haben, Mensch, Daniel, warum gehst du nicht ins Angestelltenverhältnis oder machst dein Studium, sicherer Job und. Weiß nicht, habe ich wieder gar keinen Gedanken dran verschwendet. Ich denke, jeder weiß, was er selber kann. Für mich habe ich entschieden, ich kann das, mir macht das super viel Spaß. Und warum soll ich das dann auch nicht selber quasi machen? Ja, habe dann da angefragt, hat nicht geklappt. Die haben gesagt, du bist 21 Jahre alt, das gab es noch nie bei der Allianz, das können wir nicht machen. Und so bin ich dann in der Berufsschule durch einen Kollegen an die Signal Iduna gekommen. Der hat dort seine Ausbildung gemacht und da habe ich mich dann quasi selbstständig gemacht bei der Signal Iduna. War dann da 3 Jahre, von 2003 bis 2006 und es hat super viel Spaß gemacht, auch da sehr, sehr erfolgreich. Ich bin da jüngster Hauptagent geworden, habe da in der Versicherungsbranche gibt es ja diverse Incentives, die man gewinnen kann und. Das habe ich da alles gemacht, habe mich da sehr, sehr darauf fokussiert, weil ich hatte immer ein Ziel. Ich wollte halt immer weiter, wollte immer die höchste Agenturstufe erreichen. Also in der Versicherung ist ja klassisch die unterschiedlichen Agenturstufen, die man hat. Ich wollte da immer relativ schnell nach oben kommen. Ich wollte auch immer eine neue Benchmark irgendwie setzen. Ich dachte, Mensch, wenn es einer mit 30 gemacht hat, dann will ich es eher machen. So, und das war so ein bisschen geprägt auch von meinem Vater, der mich damals schon sehr da auch mit angelernt hat und auch viel von meinem Vater auch gelernt, viel mitgenommen, gerade dieses Fokussierte, dieses Ehrgeizige, diszipliniert zu sein, bodenständig zu sein, ganz, ganz wichtige Eigenschaft für mich. Und hab dann, das hatte Sven ja auch schon gesagt, in seinem Podcast auch mit Sven und einem weiteren Geschäftspartner eine eigene Firma gegründet für Immobilien, Versicherung und Finanzierung. Und die haben wir dann zusammen aufgebaut. Sven ist dann aber ja relativ schnell auch wieder Richtung Spanien, weil er da einfach ein super Angebot bekommen hat, wo wir dann gesagt haben, du, dann geh du nach Spanien, ich bleib in Deutschland, mach das dann quasi weiter. Und so haben sich dann kurzzeitig unsere Wege da dann getrennt, sodass ich dann mit meinem damaligen Geschäftspartner das Ganze weiter aufgebaut habe. Dann für, wann haben wir das gemacht? 2006 bis 2020. Also ich sag mal knapp 14 Jahre haben wir die Versicherungsagentur sehr, sehr groß gemacht. Auch da durch Hilmar Ulrich damals habe gelernt. Damals hieß es immer Sach macht Krach bei der Versicherung, also quasi Sachversicherungsgeschäft mit hohen Prämien im Gewerbebereich. Darauf haben wir uns spezialisiert, das Risikomanagement für die Kunden übernommen und haben dann diese Agentur sehr groß gemacht und das Ganze aufgebaut. Auch dort sehr, sehr erfolgreich. Wir sind jüngste Bezirksdirektion Deutschlands geworden. Wir sind relativ oft hintereinander erster Platz bundesweit geworden. Also das hat sich dann immer so ein bisschen wiederholt, weil wir immer, wie gesagt, immer die Benchmark setzen wollten und wirklich immer das Beste auch erreichen wollten, ne? Ja, und eigentlich war es dann mal mein ganz ursprüngliches Ziel, mit 40 in Rente zu gehen, so nenne ich das mal. Also ich hatte mir selber das Ziel gesetzt, damals mit knapp 19 Jahren, dass ich mit 40 so weit aufgestellt sein möchte, dass ich nicht mehr arbeiten müsste. So, und so kam dann auch das Ganze mit den Immobilien. Also während meiner Tätigkeit bei der Versicherung habe ich alles an Immobilien gemacht, was man machen kann. Ich habe meinen eigenen Immobilienbestand aufgebaut. Ich habe Fix und Flip gemacht. Ich habe Aufteilungsgeschäft gemacht. Wir haben gebaut. Ich habe gemakelt. Also alles, die volle Bandbreite habe ich dort gemacht und sehr, 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 sehr viel gearbeitet, was natürlich auch sein Tribut auch teilweise dann auch gezollt hat, wie man so schön sagt. Trotzdem war es eine super, super coole Erfahrung, auch diese unterschiedlichen Bereiche, also Versicherung, Finanzierung, Vertrieb. Wir hatten ja in der Agentur auch mehrere Mitarbeiter, wir waren an der Spitze dann 12 Leute, das ist für eine Versicherungsagentur, also für eine kleine Agentur jetzt gar nicht mal so wenig. Das heißt, man hat auch schon mit Personalführung zu tun gehabt und. Ja, und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, sodass dann ja auch irgendwann der 40. Geburtstag kam. Und genau an meinem 40. Geburtstag, so war ja das Ziel, habe ich dann meine damalige Firma an meinen Geschäftspartner veräußert und wollte dann quasi das Kapitel Versicherung dann nach 20 Jahren dann auch für mich quasi abschließen. Und weil mich das dann irgendwann zum Schluss auch, wenn man das so lange macht, Vertrieb, du machst jetzt ja auch schon sehr, sehr lange Vertrieb, irgendwann, wenn man einfach eine neue Herausforderung haben und irgendwie auch mal was Neues sehen, was anderes sehen und trotz, dass ich auch nebenbei den Versicherungspart und den Immobilienpart und Finanzierungspart gemacht habe, man hat ja schon unterschiedliche Sachen gehabt, wollte ich einfach so hauptgeschäftlich was anderes machen. Und ja, dann kam es ja, wie es kam musste. Schon kurz vorher hatte Sven mich ja auch wieder angesprochen. Ich wusste, er ist bei Kensington, da auch sehr erfolgreich, ist ja 2015 dann nach München gegangen. Wir hatten ja immer sehr, sehr guten Kontakt, nur dadurch, dass er ja in München war und ich in Bremen, das ist ja jetzt nicht um die Ecke, kam er dann und sagte, Mensch Daniel, wie sieht's denn aus? Bremen, wollen wir da nicht Kensington irgendwie platzieren und da gemeinsam das Ganze aufbauen? Und ich wollte ja eigentlich weniger machen. Und dachte so, ja, gut, naja, makeln tust ja eh und Immobilien, das hat mir halt irgendwie wieder Kraft gegeben, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und sagte ich, ja, gut, wir makeln ja eh, dann lass uns das doch auch mit Kensington machen. Ich fand die Marke richtig cool, ich fand den Auftritt cool. Klar, Sven und ich ja sowieso Dream Team auf gut Deutsch. Und das hat mir, ja, es hat mich einfach gecatcht, auch die Vision damals auch von Sven, wo ich ja selber noch nicht bei Kensington war und das jetzt nur von ihm aus Mallorca kannte und aus München kannte. Ich fand das super frisch, irgendwie anders als andere. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da habe ich gesagt, du, ja, lass uns darüber schnacken, lass uns das machen. Und dann haben wir auch gemeinsam mit dem Christoph zusammen und mit meinem damaligen Geschäftspartner aus der Versicherungsagentur haben wir dann halt mit Kensington Bremen auch quasi dann gestartet. Und ja, haben das dann relativ schnell, auch relativ groß aufgebaut und ja, dann die ersten Makler gesucht. Viele davon kennst du ja selber, sind ja, auch bei uns im System. Und so bin ich dann quasi überhaupt bei Kensington ja reingekommen, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, haben dann Bremen gemacht. Dann hatte ich mit Sven die Idee, dass wir sagen, Mensch, lass uns doch auch Hamburg irgendwo im ersten Step erstmal irgendwo selber betreiben. Und dann hat er mich auch angesprochen und sagte, Mensch, Daniel, kannst du dir nicht vorstellen, auch Kensington Deutschland zu machen? Und dann habe ich gesagt, oh, Sven, du weißt
schon ein großer Sprung von
Bremen. Genau, von kleinem Bremen schon über Hamburg. Und du weißt, ich will eigentlich weniger machen. Ja, weiß ich auch nicht, habe ich lange drüber nachgedacht. Aber mich hat das Thema einfach nicht losgelassen, weil da ticken Sven und ich relativ gleich. Wir haben beide, ja, den Kopf irgendwie mal für eine große Vision. Und wenn wir was angehen, dann halt auch richtig. Und ja, hat er immer wieder nachgefahren und sagt, Mensch, wie sieht's aus? Ich habe das Thema immer irgendwie ein bisschen mal schieben können und hatte mich dann halt wieder auf Bremen und Hamburg auch ein bisschen konzentriert, bis wir auch Bremen und Hamburg dann auch relativ schnell abgegeben haben an die jetzigen Franchise-Partner auch. Ja, und dann hat es gar nicht so lange gedauert, ziemlich genau ein halbes Jahr, bis ich dann auch gesagt habe, lass uns das machen mit Deutschland. Finde ich eine richtig coole Idee. Ich glaube an den Brand. Wie gesagt, ich fand oder finde die Vision auch cool, die dort aufgebaut ist. Und ich fand es einfach spannend, weil wenn man selber lange gemakelt hat und ja alles an Bandbreite an Maklern auch erlebt hat und diesen Dienstleistungsgedanken, das war ja überhaupt das, was ja Kensington auch, sag ich mal, vom Markt abgehoben hat, dass wir sagen, hey, lass uns wirklich die Dienstleistung wieder in den Markt bringen, weil du kennst es ja selber, es gibt ja nun auch die Makler, Tür aufschließen, Leute durch, draußen Zigarette rauchen, durfte ich selber tatsächlich genau so erleben, wo ich dachte, okay, das ist wirklich spannend, ich laufe hier alleine durchs Haus, der Makler raucht draußen seine Zigarette und das ist eben das, was wir eben nicht wollten. Wir wollten, dass der Beruf des Maklers auch wieder, ja, auf dahin gehört, wo er auch hingehört, ne? Und dann habe ich mich dafür entschieden, bei Kensington Deutschland einzusteigen und dann haben Sven und ich uns ja auch die Bereiche aufgeteilt und gesagt, Mensch, okay, jeder hat seine Stärken, jeder macht das, was er gut kann. In der, das war ja 2017, Ende 2017 ungefähr, also jetzt ja auch schon tatsächlich auch schon wieder 7 Jahre her, Wahnsinn. Damals war es ja alles noch klein, also ich glaube, es gab 8 Büros in Deutschland, es war ja nicht viel da. Wie gesagt, wir bauen das alles nach und nach auf. Dann ist der Christoph auch dazugekommen, die ersten Mitarbeiter sind dazugekommen und. Ja, und so hat dann das Ganze irgendwie auch seinen Lauf genommen. Ne? Wir haben dann da ja wirklich Gas gegeben und haben dann immer weitere Franchise-Partner angeboten, haben das System entsprechend ja auch entwickelt. Als Master-Franchise-Nehmer waren wir auch dafür verantwortlich, auch unser System auch wirklich auf die Straße zu bringen und haben daran auch erstmal gearbeitet, die Academy eingeführt, Marketingabteilung eingeführt. Also wir haben immer, wie gesagt, den Gedanken, Dienstleistung am Kunden soll natürlich 100, du kennst ja meinen, 110%, ne? 100% reicht mir nicht, es muss immer 110% sein. Das heißt, der Gedanke war, dass wir am Kunden diese Qualitäten, auch die Dienstleistung hochbringen, aber auch natürlich am Franchise-Partner, der ja auch unser Kunde von der großen Holding im Prinzip dann auch irgendwo ist. Wir gesagt haben, auch da wollen wir 110% liefern und wirklich ein tolles Produkt, ein tolles System schaffen, mit dem unsere Franchise-Partner draußen erfolgreich agieren können. Jetzt bist du ja auch schon ein paar Donnerstage bei uns im System und hast ja auch den Werdegang und auch die Entwicklung des Systems ja selber auch mitbekommen. Und wir sind einfach extremst dazu, ja, oder daran interessiert und arbeiten jeden Tag daran, dieses System immer besser zu machen. Mhm. Ja, und so bin ich dann auch bei Kensington Deutschland gelandet. Und dadurch, dass Sven natürlich immer noch dann in München war, ist dann ja auch nach Bremen gezogen, weil es für uns natürlich auch einfacher war, über die lange Distanz. Klar, man kann das machen, aber wenn man wirklich im Team irgendwie arbeiten will, dann macht es einfach Sinn, dass wirklich auch alle vor Ort sind, dass man sich austauschen kann, gemeinsam brainstormen kann, Ideen entwickeln kann und auch in die Umsetzung gehen kann, auch mit dem Team, den Aufbau weiter forcieren kann, sich die Aufgabenbereiche aufteilen kann. Und das haben wir gemacht und immer weiter und jeden Tag, ich sage immer Day-One-Mentalität, also jeden Tag wirklich so zu leben, als wäre es wieder der Erste, man würde wieder von Null anfangen, mit diesem Elan auch daran zu gehen und Gas zu geben, und das leben wir bis heute. Und so ist dann ja im letzten Jahr gekommen, das ist ja noch gar nicht so frisch oder so lange her, also noch relativ frisch, dass wir dann die Möglichkeit hatten, die internationale Holding dann zu übernehmen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und so bin ich dann ja auch in die jetzige Rolle oder in meine jetzige Rolle gekommen. Ich war ja vorher, sage ich mal, in der Managerfunktion bei Kensington Deutschland, so dass ich wirklich das Interne alles gemanagt habe, die Abteilung gemanagt habe. Und Sven, der CEO nach draußen ist, der die Marke natürlich bekannt gemacht hat, der die Vision nach außen geschrien hat und das ganze System nach außen gebracht hat. Und das haben wir uns natürlich jetzt aufgeteilt, so dass er jetzt im internationalen Bereich diese Aufgaben komplett übernimmt und ich jetzt natürlich für den Dachbereich, also quasi für Schweiz, Österreich und Deutschland, und das jetzt seit letztem Jahr im Juli.
Unser heutiger Partner kann Immobilien schon seit 1998. Die Marke Kensington öffnet mutigen Unternehmern und Maklern die Türen zu einer innovativen und starken Marke in der Welt der Immobilien. Mit einem internationalen Netzwerk, dem Zugang zum Luxussegment und einem exzellenten Weiterbildungsangebot in der hauseigenen Academy sorgt Kensington nicht nur für das Wachstum seiner Marke, sondern vor allem auch für die Weiterentwicklung deiner Persönlichkeit und Fähigkeiten. Wenn auch du ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein möchtest, dann fordere dir noch heute dein kostenloses Infopaket an unter www.kensington-deutschland.com.
Ja, so wie vielleicht zum Werdegang der letzten 20 Jahre gefühlt im Schnelldurchlauf. Also man könnte natürlich da ganz, ganz viel noch erzählen zu. Aber ich glaube, so hat man erstmal einen ganz guten Einblick, wie ich jetzt zu deiner Frage, wie bin ich jetzt da gelandet, wo ich jetzt quasi gerade sitze, ja.
Ja, also wir werden natürlich jetzt auf so ein paar Punkte jetzt mal eingehen, weil die jetzt zuhören, haben jetzt natürlich so einen Abriss mal kurz bekommen vom Azubi zum heutigen Unternehmer von einer großen Marke. Ne? Das ist ja das, was es ist. Und du hast jetzt gerade gesagt oder vorhin gesagt, du wolltest eigentlich weniger machen. Dann kam Sven um die Ecke, ich drücke das einfach mal so salopp aus.
So, ja.
Und hat dich da dann doch wieder gecatcht, weil dir das natürlich auch liegt, ne, euch beiden. Also wenn man so ein Unternehmen ja aufbaut und sich so eine Aufgabe auch annimmt, da muss man ja auch groß denken können, ne? Weil zwischen, okay, lass uns das hier in Bremen machen, vielleicht das auch schon ein bisschen größer gedacht, jetzt nicht nur ein Büro mit einer Person, sondern vielleicht das auch ein bisschen größer gedacht. Dann über Hamburg, okay, zweiter Standort, zwei gute Märkte. Dann hinzugehen, zu sagen, okay, wir machen ganz Deutschland. bis hin zu heute jetzt, wir machen international, wir machen die komplette Marke, wo wir auch noch drauf eingehen wollen, sind natürlich schon ein paar Zwischenschritte, die ja alle innerhalb der letzten Jahre gekommen sind. Ne? Jetzt hast du natürlich schon große Erfahrung gehabt über die Versicherungsagentur, die ihr aufgebaut habt. Das habe ich schon tatsächlich wieder vergessen gehabt, dass das ja auch noch war.
Ja, die gab es auch.
Ja, weil bei mir war das immer so abgestellt, Daniel, CEO Deutschland, also ja. CEO Kensington, ne, mit Sven und Christoph und so. Aber jetzt, wo du es vorhin gesagt hast,
tatsächlich war jetzt so, ja auch schon wieder stimmt. 4 Jahre her. Also ja. Ich habe mich selber gerade erschrocken, wo du es gesagt hast. Ja. Das ist auch schon wieder lange her, ja.
Dass sich alles in Bremen abgespielt hat, haben wir soweit jetzt entnommen. Also ihr seid alle von hier. Sven mit ein paar anderen Stationen noch dazwischen. Genau. Du bist immer hier gewesen und hier geblieben. Die Zentrale ist ja auch von Kensington in Bremen. Zwischenzeitlich war es mal München und Bremen. Ne?
Ja.
Dann irgendwann kam der Switch nach Bremen.
Dadurch, dass Sven ja, wie gesagt, lange in München gelebt hat, hat das natürlich Sinn gemacht.
Ja. Und ich habe jetzt so ein bisschen entnommen für die, ich meine gut, man muss ja dazu sagen, ich kenne ja im Prinzip die Story. Deshalb muss ich jetzt versuchen, ein bisschen mich auch dumm zu stellen, dass jeder das auch nachvollziehen kann. Aber das kriegen wir hin. Am Anfang war das ja quasi so, dass, so habe ich es jetzt verstanden, dass Sven im Prinzip die Masterlizenz für Deutschland erworben hat und dann Step by Step circa 6, 7, 8 Büros aufgebaut hat.
Genau, ne? Plus, minus. Ja. Genau. Die waren, also quasi, ich glaube, 4 oder 5 Büros waren schon da. Mhm. Die hat er quasi mit damals dann übernommen und ja, wo er die Lizenz übernommen hat, ich meine, das war im Juni 2017 und ich bin dann quasi im Januar 2018 dazugestoßen. Also er hat sie quasi übernommen, wir sind ins Gespräch gegangen und ich habe dann ein paar Monate gebraucht, um zu sagen, alles klar, ich bin dann mit dabei, ja.
Weil ich glaube, also wir haben viele Selbstständige, die zuhören, selbstständige Makler, dann haben wir sicherlich ein paar, die auch in anderen Franchises Lizenzpartner sind.
Ja.
Wir haben aber wahrscheinlich wenige Master-Lizenznehmer, die zuhören von irgendwelchen Marken, aber nur für die Leute, dass die es nachvollziehen können, wenn ich so eine Master-Lizenz nehme, dann ist es ja meistens eine Lizenz entweder fürs ganze Land oder vielleicht in großen Ländern auch dann mal für die Hälfte vom Land oder so.
Whatever,
genau. Und damit einher geht ja schon wieder, das sind ja andere Verantwortungsbereiche, wie ich jetzt zum Beispiel habe als Lizenznehmer. Ich habe ja andere Aufgaben, wie jetzt ihr als Marke dann habt. Das heißt, ihr habt dann damals entschieden, okay, wir machen diese Masterlizenz Deutschland, wir bauen das wirklich hier in komplett Deutschland auf. Und ich glaube, korrigiere mich gerne, aber ich denke mal, dass der deutsche Markt für die Marke wie jetzt Kensington Stand heute und wahrscheinlich auch zum damaligen Zeitpunkt einer der wichtigsten Märkte wahrscheinlich war.
Ne? Absolut, der deutsche Markt ist extremst wichtig, ja. Wenn nicht sogar mit der wichtigste Markt. Ja.
Ja. Und damit kommen ja auch andere Aufgabenbereiche einher, wie wenn ich jetzt Büro Bremen einfach nur aufbaue. Ja? Nämlich, du musst Prozesse schaffen, du musst rechtliche Sachen schaffen, Marketing-Sachen schaffen und so weiter und so fort. Also nur, dass die Leute das einordnen können. Ja. Wie seid ihr das angegangen? Weil wenn ich jetzt dir zugehört habe, du hast dann Background gehabt bei Versicherungen und Personalführung und sowas, Vertrieb. Sven auch in seiner Folge erzählt, Vertrieb und auch mit Persönlichkeiten, auch Rückschläge gehabt auf Mallorca. Mhm. Aber wie seid ihr das angegangen? Also auch wahrscheinlich Startup-Mentalität am Anfang. Wie habt ihr es aufgebaut?
Total. Also absolute Startup-Mentalität. Wir waren ja damals Sven, ich, Christoph und Ines. Also wir waren 4 Leute ganz am Anfang und noch ein Azubi bei Sven in München. Und jeder hat alles gemacht. Ne? Also ich bin mit Sven durchs ganze Land gereist. Wir haben potenzielle Franchise-Partner für uns gewonnen, Gespräche geführt. Das war natürlich mehr Svens Aufgabe, da auch ins Doing zu gehen. Ich habe mich ein bisschen ums ganze Strategische gekümmert, also so wie es jetzt im Prinzip auch ist, mir überlegt, wie können wir das Ganze strukturell auch einfach besser aufbauen und überhaupt aufbauen, weil, wie gesagt, es gab ja nicht ganz so viel, was wir jetzt erstmal in Deutschland an Struktur auch alles schaffen mussten. Und Marketing, das hatte Sven ja schon eingegossen gehabt, die hatten wir ja da. Und dann überhaupt sich genau zu überlegen, was ist überhaupt erstmal am wichtigsten? Musst du jetzt erstmal wachsen? Also brauchst du jetzt erstmal Franchise-Partner? Brauchst du jetzt sofort eine Legal-Abteilung? Brauchst du erstmal eine Academy? Brauchst du jetzt schon Franchise-Partner-Betreuer? Brauchst du einen Expansionsmanager? Brauchst du Commercial? Also du siehst, das ist schon eine ganze Menge, was da jetzt erstmal so auch anliegt. Und am Anfang, wie gesagt, hat erstmal jeder alles gemacht und die Sachen haben sich entwickelt. Ne? Also ab einer gewissen Zahl von Franchise-Partnern hat sich das Ganze automatisch entwickelt, dass du gesagt hast, okay, wir haben ja den Franchise-Partner, Betreuer, der das Ganze, sag ich mal, Doing der Partner, die dann da war, auch gemanagt hat. Im nächsten Step haben wir dann erstmal angefangen, wir brauchen eine Assistenz. Also auch mich und Sven erstmal ein bisschen von der Arbeit salopp, die wir ja reingeholt haben oben, das muss ja einer auch abpuffern und auch durchführen. Und da sind wir dann im Prinzip so vorgegangen, als nächstes war, wir haben auch die Franchise-Partner immer mit ins Boot genommen und gesagt, was braucht ihr überhaupt? Was ist überhaupt jetzt wichtig? Ist jetzt die Academy sofort wichtig? Müssen wir erstmal Branding betreiben? Weil wie gesagt, 2017 mit 6/8 Standorten, die Marke war ja noch nicht so bekannt, wie sie heute ist. Es ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, und so sind wir dann im Prinzip davor gegangen, dass wir so Abteilung für Abteilung dann aufgebaut haben. Irgendwann ist meine Schwester ein bisschen mit dazugekommen, hat ein bisschen die Finanzen mitgemacht, Rechnungsstellung. Die Schwester von Sven ist dazugekommen, hat uns im HR und im Legal-Bereich unterstützt. Das waren alles, ja, Startup-Mentalität. Du hast es gerade so schön gesagt. Wir haben uns mit den Mitteln beholfen, die wir irgendwo hatten. Natürlich auch den Leuten, denen man vertraut, wo man weiß, da kann man die Sachen rübergeben, machen und tun und sich darauf verlassen, dass es auch abgearbeitet wird, dass man einfach den Kopf erstmal irgendwo frei hat, um strategisch das Unternehmen immer weiter nach vorne zu bringen. So ist dann Nicole dazu gekommen mit der Academy, weil das war für uns oder ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor, die Leute erfolgreich zu machen, den Leuten zu zeigen, wie kann man draußen makeln, wie kann man aber auch unternehmerisch sich entwickeln, weil du weißt es ja nun am besten selber, wenn man einen Standort aufbaut, es reicht ja nicht nur in der Makelei Profi zu sein, sondern du musst auch das unternehmerische Denken mitbringen, weil du möchtest ein Team aufbauen. Du musst überlegen, wie baue ich ein Portfolio auf, wie mache ich am besten das Marketing, wie erschließe ich überhaupt meinen Markt. Und das war uns wichtig, weil wir uns natürlich auch immer in der Verantwortung auch sehen, so ein gutes System zu sein und unseren Franchise-Partnern halt da auch den bestmöglichen Support bieten zu können. Ich sag mal, wie bei einem Buffet. Du nimmst dir das, was du brauchst. Der eine ist vielleicht ein bisschen weiter, der andere braucht vielleicht eine Akquise-Unterstützung, der andere braucht vielleicht im Verkauf Unterstützung, der andere braucht Unterstützung, wie werde ich überhaupt Unternehmer, weil er noch nie Berührungspunkte damit hatte. Und ja, da haben wir uns viele Gedanken zu gemacht, ganz, ganz viel gebrainstormt, also wirklich Tag und Nacht, also ich kann mich wirklich gut erinnern, Hotel-Sessions, 3 Stunden Schlaf, also ich kam mir vor wie wieder vor 20 Jahren, also das, was ich ja eigentlich alles durch hatte, aber es hat extremst viel Spaß gemacht und es hat mir extremst viel Energie auch wieder zurückgegeben, weil man wieder eine Aufgabe hatte, man hatte wieder ein neues Ziel vor Augen und ich finde es immer extremst wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben, weil ohne Ziel, sag mal, läuft man irgendwie planlos durch die Gegend und das war extremst cool, muss ich sagen. Also wirklich, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, es macht heute immer noch extremst viel Spaß, weil die Ziele, die man sich steckt, du kennst ja das Ausmaß noch gar nicht von dem, was du da reinkippst. Also hättest du mich jetzt vor 7 Jahren gefragt, ist Kensington 2024 so groß, wie es jetzt ist? Hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, ich glaube, das dauert länger, wir brauchen ein bisschen länger dafür. Und das heißt, du verschiebst ja dein Ziel einfach wieder und sagst, okay, das, was wir uns eigentlich mal ausgemalt haben, hast du viel, viel eher erreicht. Also müssen wir das Ziel wieder weiter verschieben, andere Ziele wieder setzen. Ja, und so ist dann Abteilung für Abteilung dazugekommen, Innovation für Innovation dazugekommen. Wir sind ja auch immer sehr, sehr bestrebt, dass wir ja einfach, ich sag mal, wie ein Schnellboot agieren. Ne? Es gibt ja auch große andere Mitbewerber am Markt, die allerdings ja schon so groß sind, dass sie eher wie ein Tanker agieren. Und das wollen wir halt immer vermeiden, egal wie groß wir auch werden, dass wir immer diesen Schnellboot-Charakter behalten. Das heißt, auch den Input von unseren Franchise-Partnern zu bekommen, also über unsere Franchise-Partner-Meetings, sei es auf der Global Conference und auf unseren Auftakttagungen, auf unseren Franchise-Partner-Meeting, dass wir uns das Know-how, die Umfragen, die wir machen im Team, bei den Franchise-Partnern, weil wir brauchen diesen Input, um das System immer besser zu machen. Und ja, das ist das, woran wir stetig arbeiten.
Ja, kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Also ich meine, ich bin jetzt über 5 Jahre dabei und wo die Marke damals war und wo sie heute ist, also das ist ja kein Vergleich. Ne?
Ja.
Und auch einzelne Standorte, die ja, also ich habe da auch im Podcast-Interview mit Oliver Bunnenberg, Franchise-Partner von Bremen, Und sowas auch drüber gesprochen. Es ist ja ein Vorzeigestandort, ja, wo man jetzt im ersten Moment, also bevor ich bei Kensington noch nicht war, kannte ich Bremen, aber ich war nie hier. Ja. Es gibt einen Fußballer, Miroslav Klose, der hat mal beim FCK gespielt, von dem habe ich ein paar Trikots zu Hause, aber der ist hier, glaube ich, auch ganz gut vernetzt noch in Bremen. Aber ansonsten war das jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, dass hier so ein Markt sein kann, obwohl es ja auch eine Großstadt ist. Ne? Und ist ja einer der Vorzeigestandorte, was halt machbar ist. Ne? Wenn ich würde auch sagen, das ist auch noch ein sehr großes Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde, wenn ich die richtigen Leute an der richtigen Stelle habe. Ne? Was ja hier, ich rede jetzt nicht von der Zentrale, sondern von dem Standort Bremen, von dem Büro, anscheinend der Fall ist, ne? Weil es seit Jahren ja kontinuierlich Topleistung abliefert. Ja? Jetzt hast du schon das ein bisschen angesprochen, natürlich die, wie man sich ja unterscheiden kann von anderen Marken. Ich meine, was, denke ich, klar ist, je größer die Marke wird, umso schwieriger wird es auch, gewisse Dinge wieder anzupassen.
Das ist ganz klar, ja. Das ist logisch. Ja.
Was war der ausschlaggebende Punkt, dass ihr damals gesagt habt, okay, es gibt jetzt schon so viele Makler, es gibt auch schon so viele Franchise-Unternehmen, wir machen das hier mit dieser Marke, wir bauen das jetzt auf. Weil was, glaube ich, viele immer so ein bisschen das Gespür dafür haben, oder was viele denken, so muss ich es ausdrücken, ist ja, dass die anderen ganz großen Marken, die es so am Markt gibt, die gibt es teilweise 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Und die haben natürlich so die letzten 10 Jahre, wo diese unglaubliche Welle nach oben war, haben die komplett mitgenommen und hatten natürlich dadurch auch viele Vorteile. Ohne dass ich das jetzt abwerten will, weil die haben natürlich auch vieles richtig gemacht, logischerweise. Ich komme ja auch von einem anderen Unternehmen, ne, wo ich auch da einiges kennengelernt habe. Was war bei euch der Grund, dass ihr gesagt habt, das ist eine spannende Branche, ihr kommt schon immer aus der Branche, klar, wir machen das hier mit dieser Marke und wir machen das nicht nur in Form von, wir machen 5, 6, 7 Standorte, sondern wir machen wirklich das jetzt ganz groß. Ja, mein, klar, ist vielleicht auch eine Frage in Richtung dann von Sven damals gewesen, aber wie hast du das wahrgenommen und was war so dein Antrieb, dass du gesagt hast, nee, ich mach das jetzt dann doch nochmal mit?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Was war mein Antrieb dazu? Also A, ich und Sven kennen uns jetzt ja immer ein paar 30 Jahre, genauso wie Christoph. Die kennen sich, glaube ich, noch 3 Jahre länger. Also gefühlt wirklich das ganze Leben, dass wir uns kennen. Und wo Sven, wie gesagt, ich wusste ja auch, dass er auf Mallorca Kensington macht. Also es war mir jetzt kein Fremdbegriff, ne? Dass das da auch gut funktioniert. Und also die Marke an sich fand ich einfach extrem ansprechend. Also das finde ich, aber das ist meine persönliche Meinung. Das kann jeder für sich selber ein. Und ich finde es einfach schön, unter einer Marke zu arbeiten. A, weil mir natürlich ganz, ganz viel, also gerade im Franchise, natürlich viel an Background und Backoffice-Sachen irgendwie auch abgenommen werden, sodass ich mich auf mein Tagesgeschäft konzentrieren kann. Das war ja unter anderem auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich hätte ja auch Malek Immobilien oder damals mit meiner alten Firma das einfach so weitermachen können. Es war jetzt ja nicht so, dass es jetzt nicht funktioniert hat, aber ich habe das schon auch gesehen, genauso wie er. Ich sagte, die Marke ist einfach anders. Das ist einfach mein Empfinden. Die sieht einfach anders aus, sieht frischer aus. Das ist einfach auch das, was wir auch von unseren Partnern wiedergespiegelt bekommen. Und das, was Sven mir auch damals sagte, Daniel, ja, wir arbeiten jetzt 100 Jahre gefühlt im Immobilienbereich. Also, wie gesagt, wir haben jetzt dann auch da die Firma gehabt, gemacht, getan. Also wir wussten genau, wie jeder auch arbeitet. Und wir wussten auch, wie andere Makler arbeiten. Das, was ich vorhin sagte, dieser Dienstleistungsgedanke, das war was, mit dem hat er mich dann gecasht, weil er weiß einfach auch, dass dieser Qualitätsanspruch, also ich bin halt, ich würde sogar sagen, fast ein Perfektionist, bei mir muss das immer alles perfekt irgendwie sein, ich weiß, es gibt nicht perfekt, aber es ist halt so mein Anspruch, deswegen sage ich auch, es gibt ja auch keine 110%, 100% sind 100%. Trotzdem einfach schon von der Einstellung her, diese bekannte Extrameile zu laufen, so ist halt auch mein Mindset, ich möchte es immer ein bisschen besser noch machen, als es wer anders macht. Und damit hat er mich dann damals auch bekommen quasi. Er sagte, Daniel, ich habe die und die Idee, ich habe diese Vision. Der deutsche Markt, du hast es ja gerade selber schon gesagt, es gibt die bekannten Player, die sind aber auch satt, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber du weißt, wie ich meine, die sind lange da. Ich meine, wenn man lange, mein Vater hat früher mal gesagt, wer rastet, der rostet. Also die wurden bequem. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Und es war einfach die Zeit auch dafür da oder auch der Markt war da, zu sagen, wir machen das einfach, wir probieren das einfach und gehen mal mit der Marke da rein und bringen diesen Dienstleistungsgedanken wieder in die Köpfe der Kunden und genauso auch in die Köpfe der Makler. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, ja, dass, wenn wir das hinbekommen, Entschuldigung, und auch ein Team um uns formen können, die auch diesen Gedanken mitgehen. Und da bin ich super, super dankbar mit unserem Team, was wir haben. Also an dieser Stelle ein riesen, riesen Lob an unser Team. Die sind einfach, die haben genau die gleiche Einstellung wie wir. Also du erlebst es ja selber tagtäglich, egal welche Abteilung es ist. Sind so bemüht, die machen, die tun und haben genau auch diesen 110%-Gedanken. Und ja, so haben wir gesagt, wir nehmen diese Challenge einfach an und wollen Kensington, das ist ja auch eins unserer Visionsziele, bis Ende 2027 einfach unter die Top 3 Maklersysteme bringen. Also das ist halt was, was eigentlich so unser oberstes Ziel ist. Ne? Also diese Branche dahin zu bringen, wo sie hingehört. Dass die Leute nicht mehr sagen, ach Makler, schließt nur die Tür auf, verdient 1 Million Euro, kommt nur mit einem Ferrari, arbeitet nicht. Das ist ja Quark. Also ja. Jeder, der selber als Makler gearbeitet hat, weiß, wie hart und anstrengend dieser Job auch ist. Und das aus den Köpfen der Leute zu bekommen. Ich habe es damals selber in der Versicherungsbranche erlebt. Wie gesagt, jetzt war 24 Jahre sogar her, wo ich da angefangen habe. Da gab es das, also man merkt so einen ähnlichen Trend. Damals gab es ja auch nicht. Du bist auf ein Wochenendseminar gegangen und dann warst du Versicherungsmensch, auf gut Deutsch gesagt. Aber dass ein Versicherungsmakler oder ein Versicherungskaufmann extremst viel Verantwortung hat, wenn der mit Leuten über die Rentenversicherung spricht, über die Rentenplanung, über Berufsunfähigkeit, das ist ein extremst wichtiger Job. Oder bei Gewerbekunden, wenn dem seine 100-Millionen-Halle abbrennt, der ist nicht richtig versichert, dann ist die Firma platt. Und so ähnlich kann man das auch in der Immobilienbranche vergleichen, finde ich zumindest. Das Haus eines Kunden, um jetzt mal beim Privatkunden zu bleiben, ist das größte Invest, in meiner Welt zumindest, was ein Privatkunde tätigt. Und wenn da der Job nicht vernünftig gemacht wird, dann ist es nicht okay. Und das, wie gesagt, das war auch so unser Ansporn, das quasi umzusetzen, dass dieser Dienstleistungsgedanke wieder richtig, richtig gelebt wird. Und wie gesagt, wir sehen es jetzt ja in der Immobranche. Wir haben die Weiterbildungspflicht, jetzt zwar auf einem leichten Level. Wir in der Academy probieren ja da auch die Latte deutlich höher zu legen, bieten ja alles an Möglichkeiten auch an, die man da annehmen kann und auch umsetzen kann, um auch mehr als das Normale irgendwo zu machen. Und ich bin davon überzeugt, die Immobilienbranche wird ähnlich wie die Versicherungsbranche Step by Step by Step auf links gezogen, sage ich mal. Ja, und das finde ich absolut gut so, dass dann einfach der Qualitätsanspruch eines Maklers, in anderen Ländern ist der Beruf eines Maklers ganz, ganz anders angesehen, ja, als jetzt hier bei uns in Deutschland. Und das muss unser Ziel sein, da müssen wir hinkommen, ja.
Ja, stimme ich voll und ganz zu. Also glaube ich, das ist jedem in Deutschland klar, dass wir jetzt kein so gutes Image haben, also der Beruf kein so gutes Image hat und viele Leute sind dann oft wieder, also wir merken das bei Kunden, selbst wenn du die Basics eigentlich schon machst, dann setzt du dich schon ab von vielen anderen. Nicht von allen, es gibt auch andere gute Makler, klar, aber von vielen. Ne?
Und ich will nur ein Beispiel, ja. Ich meine, du wirst es wahrscheinlich selber erleben, also wo ich selber noch auch Immobilienbestand selber für mich aufgebaut habe, alleine, dass sich überhaupt ein Makler zurückruft, also so blöd es jetzt klingt, das ist ja schon, da machst du schon 80% mehr als wer anders.
Ja.
Oder wenn du eine Immobilie in die Vermarktung gibst, wenn ich das früher mal an externen Makler gegeben habe, dass der dich vielleicht einmal in der Woche mal updatet und sagt, hallo lieber Eigentümer, keine Anfrage gekommen, nichts passiert oder ich hatte so und so viel Besichtigung, dann bist du, glaube ich, schon 95% höher als andere. Und das ist doch traurig. Also ja. Und das müssen wir alle gemeinsam, die ganze Branche gemeinsam, muss das hinbekommen, dass wir da ein ganz anderes Level hinbekommen. Ja.
Absolut, ja. Gerade dieses Thema Rückmeldung. Ich habe das damals mit meiner damaligen Partnerin erlebt, wo wir mal irgendwas angefragt hatten. Ich glaube noch zur Miete oder sowas. War noch ganz jung. Und da hat der Makler sich auch, glaube ich, 2 Tage lang nicht gemeldet oder sowas. Und dann hat sie dann auch gemeint, ja, der hat ja noch gar nicht geantwortet. Und wenn du aber so jeden Tag im Doing bist und ich meine, gut, jetzt haben wir gewisse Automatismen, wo die Exposés automatisch verschickt werden, was grundsätzlich meines Wissens nach für fast jeden Makler zugänglich wäre, aber viele nutzen es nicht.
Absolut, klar.
Und dann sind es wieder Mehrwerte, habe gerade am Montag mit meinem Team drüber gesprochen, was sind eigentlich so die Mehrwerte von jedem. Also kann ich auch jedem mal mitgeben, sich einfach mal hinzusetzen, um mal wirklich eine Stunde jeden kleinsten Mehrwert mal runterzuschreiben. Weil für uns sind gewisse Dinge Alltag und für uns gibt es so eine Blindheit, ne, die man entwickelt. Aber für viele Kunden ist es ein großer Mehrwert. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten, die man machen kann. Und das ist natürlich dann unter einem Dach von so einer großen Marke, die ja Einblicke in verschiedenste Standorte hat. Ne? Ist auch der Austausch ist ja, das kommt bei uns ja auch immer wieder rüber, der ist so wichtig. Jetzt morgen und am Freitag, wo ich jetzt ja hier bin bei der Mastermind vom Boost Club, der größte Part, weiß ich jetzt schon, wird wieder dieser Austausch untereinander sein. Dann kommt Absolut. Die Frage auf und das und dann entwickelt sich etwas. Das ist halt ein ganz großer Mehrwert. Du hast jetzt auch immer wieder dieses Thema Menschen angesprochen oder es kam immer mal wieder so durch und das ist ja etwas, zumindest in meiner Wahrnehmung, das habe ich auch oft schon so kommuniziert und auch bei Olli, glaube ich, im Podcast mit ihm drüber gesprochen. Ich habe zumindest das Gefühl, dass ihr es hier bei der Marke immer wieder schafft, die richtigen Leute zu finden und auch die richtigen Leute an die richtigen Stellen zu setzen. Ich glaube, das Talent, so würde ich es mal nennen, hat nicht jede Marke. Woher kommt es? Gibt es da was, wo du sagst, wir haben vielleicht auch irgendwo einen Prozess oder wir haben halt genau diesen Franchise-Partner oder Makler-Avatar mal erstellt, wie wir uns das vorstellen?
Wunschmakler.
Oder gibt es dann doch vielleicht so viele Bewerber und ihr sortiert sehr gut aus? Wo würdest du sagen, weil ich glaube, das ist ja, wenn die Leute jetzt drüber nachdenken, das ist der größte Part, wo sich viele schwer tun, die richtigen Leute finden. Und ich glaube, Mitarbeiter finden ist auch ein schwieriger Part, also so einfach ist es nicht. Ja. Gibt es da irgendwo Punkte, wo du sagst, da haben wir vielleicht ein gewisses Talent dafür und das machen wir so und so?
Ich würde sagen, es liegt in erster Linie erstmal daran, da kann ich jetzt natürlich nicht für unsere Mitbewerber sprechen, aber ich kann da für uns sprechen, was ist überhaupt dein Ziel? Also setzt du dein Ziel auf Quantität und sagst, ich sage es mal wirklich überspitzt, mir ist egal, wer in mein System kommt, Hauptsache im System, Hauptsache mehr Makler, Hauptsache mehr Standorte, ist halt gar nicht unser Anspruch. Also ich habe ja die ganze Zeit von Qualität gesprochen und wir verfolgen hier das Ziel, dass wir im ersten Step Menschen für uns begeistern wollen, die auch zu uns passen. Das heißt, für uns steht nicht in erster Linie erstmal das Geld im Vordergrund oder oh, wir machen einen neuen Standort, wir können unbedingt eine neue Lizenz vergeben, ne? Sondern bei uns ist Qualität statt Quantität. Und wir könnten bestimmt, also wir hätten bestimmt auch schon 50 mehr Standorte haben können, wenn wir das gewollt hätten. Mhm. Aber was bringt's, wenn ich in 2 Jahren davon 45 wieder zumachen muss? Ist das gut für die Marke? Ist das gut für unsere Franchise-Partner? Ist das gut für die Immobilienbranche, wovon ich gerade geredet habe? In meinen Augen nein. Also haben wir für uns ganz klar gesagt, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis wir 100, 150 Standorte, 200 Standorte haben, aber dafür qualitativ gut. Und ja, ich glaube, wir haben da ein gutes Händchen für. Also irgendwo muss es ja daran irgendwie liegen. Ich glaube, es liegt aber auch mit daran, wie der Prozess bei uns ist. Also bei uns ist ja nicht so, dass ich mich nur mit einem Bewerber hinsetze und sage, salopp, ja super, der passt zu uns oder nicht, sondern ein potenzieller Bewerber, also ich rede jetzt vom Franchise-Partner, durchläuft ja bei uns einen sogenannten Kensington Day. Das heißt, der kriegt jede Abteilung einmal vorgestellt. Jede Abteilung. Andersrum macht sich natürlich aber auch sein Bild von dem Franchise-Partner. Ich mache mit dem Franchise-Partner natürlich auch nochmal ein Gespräch, logischerweise, weil es gibt natürlich auch Fragen, die vielleicht direkt dann nur an mich gestellt werden, aber ich habe genauso Fragen, ne? Gerade was das Unternehmerische angeht, was die Perspektiven angeht, was die Erfahrung angeht, wie ist ein potenzieller Franchise-Partner ausgerichtet, wie vergleicht das mal so ein bisschen mit Höhle der Löwen, wenn man sich das mal so anguckt. Hat der einen Businessplan? Weiß der, was der tut? Hat der überhaupt Erfahrung? Und warum machen wir das? Weil ich sehe uns auch in der Verantwortung, eben nicht jedem eine Lizenz vielleicht zu geben, nur weil wir einen Standort haben wollen, weil es stehen auch Existenzen damit auf der Kippe. Ja? Also wenn man merkt, dass da vielleicht jemand ist, der vielleicht besser erstmal als Makler arbeitet und vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren dann so weit ist, um auch eine Lizenz zu übernehmen, dann sage ich dem das auch ganz ehrlich und sage, sie sind vielleicht noch nicht so weit, sammeln sie noch Erfahrungen, bilden sich da vielleicht ein bisschen weiter, machen sich ein klares Konzept, weil mir ist ja wichtig, dass unsere Franchise-Partner schnell, also gesund, schnell, natürlich auch erfolgreich werden und auch vernünftig, gesund, ein gesundes Wachstum haben. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen unser Geheimnis, das ist ja eigentlich kein Geheimnis, aber oder unsere Art, mit diesen Sachen irgendwie umzugehen, dass wir im Team uns ein Bild von einem potenziellen Franchise-Partner machen, ne? Und dann auch gemeinsam brainstormen und sagen, hey, passt der zu uns im System, passt der auch zu unseren anderen Partnern, hat der die gleiche Einstellung, verfolgt der die gleichen Ziele, und dann wird, glaube ich, auch ein Schuh draus am Ende, ja. Ich glaube, das ist wirklich der Unterschied, ja.
Ja. Ich meine, jetzt bin ich ja damals auf anderem Wege zu der Marke gekommen, hatte gar keinen Kontakt eigentlich mit euch, hat schon unterschrieben, ja. Noch gar keinen Kontakt mit euch gehabt, sondern nur mit zwei anderen Jungs, die aber im Prinzip, also das war so überzeugend von Anfang an. Jetzt nicht überzeugend im Sinne von Zahlen, Daten, Fakten, also darum ging es gar nicht, sondern es ging einfach um die Menschlichkeit. Ja. Mhm. Und es hat gepasst, und ich habe die Marke ja auch schon gekannt von Mallorca tatsächlich. Und fand die auch immer stark, also hat mich angesprochen. Es gibt andere Marken, die sprechen mich gar nicht an. Also allein schon die Marke spricht mich nicht an. Hier war es so, hier hat es gepasst. Und nun ist ja über den Podcast auch schon mal der ein oder andere auch mal auf euch zugekommen. Und wo ich ja dann auch über die Leute die Info bekommen habe, hey, auch die Gespräche mit der Zentrale waren super, sympathisch, Konzept passt. Es wurden aber auch mal vielleicht auf Schwierigkeiten eingegangen, ne? Dass man jetzt nicht das Blaue vom Himmel versprochen bekommen hat, sondern einfach so, wie es halt in der Realität ist, dass es halt schwierig ist. Weil natürlich die Aufgabe von so einem Franchise ist ja nicht jetzt halt, das habe ich damals erlebt, als ich für Mannheim einen Nachfolger gesucht habe. Da habe ich ja mit vielen potenziellen Kandidaten selbst gesprochen. Da waren viele dabei, die haben wirklich die Erwartungshaltung, okay, ich gehe zu einem Franchise und dann kriege ich die Woche 10 neue Objekte. Das ist ja nicht die Aufgabe.
Schild über die Tür und dann geht's los.
Ja. Das ist ja nicht die Aufgabe der Marke. Ja. Es ist schön, wenn die Marke irgendwann so groß ist, dass sie dazu beiträgt, dass die Leute kommen.
Genau, ich würde sagen, ihren Teil dazu beiträgt.
Genau.
Ja, das ist absolut, ja.
Aber viele haben ja schon auch die, also wir können das auch runterbrechen auf Makler. Wenn sich Makler bei mir bewerben oder bei anderen,
natürlich.
Die haben auch teilweise die Erwartung, ich kriege hier automatisiert Objekte. Die Marke soll dazu beitragen, ich als Franchise-Partner soll dazu beitragen, klar. Aber grundsätzlich hat natürlich die Marke andere Aufgaben dann auch und die erfüllt sie dann auch. Ne? Immer ein Stück besser machen, immer was größer machen, so wie du es auch gesagt hast. Jetzt haben wir über viel positive Sachen gesprochen und eigentlich den Eindruck, sicherlich der ein oder andere, den Eindruck, dass es immer nur höher, höher, höher ging bei dir und auch bei der Marke. Lass uns vielleicht aber auch mal auf schwierige Phasen mal eingehen. Hattest du schwierige Phasen als Selbstständiger, respektive auch bei der Versicherungsagentur, wo du die ersten Schritte gemacht hast als Unternehmer? Und wie war es dann auch jetzt beim Aufbau der Marke Kensington?
Ja, klar. Also natürlich hatte ich auch meine Rückschläge oder auch Erfahrungen, die man gesammelt hat. Ich finde Rückschläge extrem wichtig sogar, weil an Rückschlägen, es kommt ja immer darauf an, wie du mit Rückschlägen umgehst. Ne? Also ob du jetzt, wenn du einen Rückschlag bekommst, ich sag mal salopp, dich in die Fötusstellung packst und dann unten liegen bleibst, oder ob du sagst, Rückschlag, alles klar, ich stehe auf, ich lerne aus meinem Fehler, ich sag mal einen halben Schritt zurück, um zwei Schritte vielleicht nach vorne zu machen. Und wie gesagt, auch Fehler machen ist okay, man sollte nur einen Fehler nicht zweimal machen. Und dementsprechend natürlich hatte ich auch meine Rückschläge und ich hatte das ja ganz am Anfang mal so ein bisschen angeteasert, Thema Schule, weil im Prinzip war der erste richtige Rückschlag, den ich hatte, das Beste, was mir eigentlich passieren konnte. Warum? Das ist einfach eine kleine Anekdote daraus. Ich wollte ja mein Abitur machen, wie ich ja gesagt habe, um mein Studium zu machen. Und damals war es so, ich glaube, heute ist das Schulsystem alles komplett anders. Du brauchtest einen gewissen Notendurchschnitt in gewissen Fächern, brauchtest du eine Note, um eine andere auszugleichen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich brauchte in Biologie eine 1. So, beziehungsweise ich brauchte eine 2 in der Gesamtnote in Bio, um, ich glaube, Deutsch auszugleichen. So, und jetzt habe ich ja schon ein bisschen gesagt, dass ich jetzt in der Schule auch nicht der Einfachste war und nicht, weil ich jetzt irgendwie blöd war oder so. Mich haben diese Themen wie Bio, Physik und so, das war irgendwie alles nicht meins. Also später, wie gesagt, habe ich ja festgestellt, was mich wirklich interessiert. Und spannend war dann da, dass ich mich dann wirklich mal hingesetzt habe, weil ich musste in dieser Bio-Arbeit eine 1 schreiben. Und habe mich hingesetzt und habe wirklich gelernt. Also heute, ich kann heute noch, was DNS heißt, also ne, das kann ich immer noch auswendig. Und das ist jetzt wirklich ein paar Donnerstage her. Und dementsprechend habe ich dann gepaukt und habe dann diese Arbeit auch geschrieben und habe von meinem Lehrer eine 2 mit, ich glaube, 8 Pluszeichen hinten dran bekommen und habe dann zu ihm gesagt, ich sage, Herr Schaffer hieß der Gute, der ist leider schon verstorben, aber heute bin ich ihm sehr, sehr dankbar dafür. Damals habe ich das nicht verstanden. Ich sage, Herr Schaffer, wenn Sie mir eine 2 mit 8 Riesen Plus geben, dann geben Sie mir doch einfach eine 1 mit 90 Minuszeichen dran, weil dann würde ich meinen Schnitt schaffen, dann würde ich mein Abitur machen können, dann könnte ich meinen Traum verwirklichen. Ich meine, da war ich 10. Klasse, wie alt ist man da? 16? Irgendwie, ja, glaube ich, so, ja. Damals ist man ja auch vom Kopf her noch ein bisschen anders als mit 43. Und er hat dann gesagt, Daniel, mache ich nicht, kann ich nicht machen. Ich habe natürlich die ganze Arbeit rauf und runter, hier noch einen halben Punkt, kann ich noch irgendwas rausholen. Hat er sich halt nicht erweichen lassen. Und natürlich fand ich das damals richtig blöd. Und er hat dann zu mir gesagt, Daniel, du wirst eines Tages wissen, für was es gut war. Und ich natürlich, ja, ich weiß, wofür es gut war, sie verbauen mir meinen Traum und wie man das halt so macht, war natürlich extrem sauer. Aber was ist passiert? Hätte ich jetzt diese 1 bekommen, dann wäre ich vielleicht gar nicht mehr, oder wäre ich gar nicht da, wo ich jetzt bin. Vielleicht hätte ich dann mein Abi gemacht, vielleicht hätte ich studiert, vielleicht wäre ich gar nicht diesen Weg gegangen, den ich begangen bin. Aber viel, viel wichtiger war, dass ich daraus richtig viel gelernt habe. Und ich habe ab diesem Tag gelernt, mich hat das so krass motiviert zu sagen, okay, der hat mir diese 1 nicht gegeben, ich habe mein Ziel nicht geschafft, das kannte ich bis dato so nicht, weil gut, in dem Alter hast du ja noch nicht viel mit Ziele setzen, das war so im Prinzip mein erster richtiger Rückschlag zu der Zeit, wo ich dachte, Mist und so, wie soll das sein, aber es hat mich dann so motiviert und darauf ist übrigens auch dann diese ganze Story mit, ich will mit 40 in Rente gehen, ich will extremst erfolgreich werden, ich möchte immer besser sein als jemand anders, sehr, sehr diszipliniert zu sein, zielstrebig zu sein, ehrgeizig zu sein und das fand ich so in dem Zusammenhang Rückschläge immer ganz, ganz witzig, weil ein Rückschlag kann auch eine extremste Motivation auslösen und das finde ich eigentlich ganz wichtig, ja, einfach auch jeden mal mit an die Hand zu geben, wenn Rückschläge kommen und du kannst mir glauben, die kommen wöchentlich, täglich, minütlich teilweise. Es ist mal so, ist ja ein im Unternehmerleben ein Auf und Ab. Und man muss die richtige Einstellung haben, mit Rückschlägen umzugehen. Und ich bin ein Mensch, ich glaube, dass der mich oder die Leute, die mich auch besser kennen, wissen das auch.
Hast du gewusst, dass die meisten Makler in den ersten 12 Monaten scheitern? Der Grund, es fehlt an Struktur, effektiver Akquise und Markenaufbau. Deshalb haben mein Geschäftspartner Max und ich ein exklusives 1:1 Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Wir helfen dir, schnell Umsätze zu generieren, Kostenfallen zu vermeiden und deine Marke professionell aufzubauen. Stehst du vor der Herausforderung, dein eigenes Immobilienbüro zu gründen oder dein erstes Team aufzubauen? Dann besuche uns auf www.maklercoach.com und buche ein unverbindliches Erstgespräch.
Ich bin immer positiv, egal wie negativ es ist, ob Corona kommt, ob jetzt die Zinsen gestiegen sind, ob morgen die UFOs landen, egal was ist. Ich probiere immer aus jeder negativen Situation das Positive zu sehen. Und mit so einer Einstellung kann man gar nicht, sag ich mal, komplett niedergestreckt werden. Und wenn es dann doch nochmal so ist, dann schüttelt man sich, dann steht man auf und dann macht man wieder weiter. Und dann geht's auch weiter. Das Leben geht immer weiter. Das ist so. Und so als kleine Anekdote, ist doch ein bisschen länger geworden, als es sollte. Aber ich fand das einfach oder finde das eine spannende Geschichte, weil ich die selber für mich manchmal oft auch wieder für mich hochhole in meinem Gedächtnis, Weil auch heute gibt es natürlich solche Situationen. Warum hat das Geschäft nicht geklappt? Wieso hat das nicht geklappt? Wieso war das nicht? Und im Nachgang wirst du eines Besseren belehrt und sagst, ah, gut, dass das so war, gut, dass das so war. Deswegen einfach den Hörern auch mit an die Hand zu geben, egal wie schlimm im ersten Moment irgendwas ist, probieren, die Einstellung zu drehen, ich sage mal, sich auf die andere Seite vom Schreibtisch zu setzen und das Positive daraus sehen oder zu sehen, was kann ich Positives daraus machen, und dann geht es auch ganz, ganz schnell wieder voran. Ja, ja, also das als kleine Anekdote. Und klar, Rückschläge habe ich natürlich eine ganze Menge gehabt, dadurch, dass ich mir wirklich die Zeit in der Versicherungsagentur auch, also ganz am Anfang, ich habe auch mit null angefangen, ich habe dann einen kleinen Bestand bekommen bei Signal, erstmal, sage ich mal, die typische Kaltakquise, also du kriegst ja, ich sag mal salopp, wirklich da eine Menge zu hören, solche damit auch umzugehen, sowas zu lernen, das auch nicht persönlich zu nehmen, einfach da auch irgendwo weiterzumachen, bin ich dann ja meinen Weg, dann muss ich tatsächlich sagen, sehr, sehr erfolgreich gegangen, was dann natürlich auch gesundheitlich mal sein Tribut gezollt hat. Und zwar in 2015 hat es mich dann wirklich mal ganz gut niedergestreckt, sodass ja auch dann quasi so der Plan auch entstanden ist, so, hey, mal ein bisschen weniger machen und vielleicht nicht die Arbeit immer über alles zu setzen, weil da bleibt natürlich dann auch einiges auf der Strecke. Aber auch da habe ich mich wieder rausgekämpft, habe auch da das Positive gesehen, weil ich sage, ich glaube, so ähnlich hat es Sven es auch gesagt, ihn hat es ja auch mal da ein bisschen auch erwischt gehabt, daraus zu lernen und auch mit Situationen anders umzugehen. Vielleicht nicht alles an sich immer ranzulassen, vielleicht, wie gesagt, auch mal sich mal eine Ruhe zu nehmen, mal eine Pause zu nehmen und Sachen auch mal besser zu reflektieren. Und da habe ich sehr, sehr viel daraus gelernt. Und das war so, 2015 war ich so mit der größte Rückschlag, auch gesundheitlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sonst, klar, ich meine, wir haben es ja alle selber miterlebt, jetzt mal auf Kensington gemünzt, wo wir den Aufbau begonnen haben. Es war ja alles mega und dann kam ja Corona. Also Corona, würde ich sagen, war jetzt, glaube ich, für alle im ersten Moment zumindest ja ein Rückschlag oder besser gesagt ein Einschlag, den man ja gar nicht einordnen konnte. Also am Anfang war ja, man wusste nicht, was passiert. Ne? Also wenn ich mich erinnere, kann mich sehr gut erinnern, wir waren in Hamburg in einem Showroom und es hieß so, zack, alles muss geschlossen werden, alles muss zugemacht werden. Und dann geht ja natürlich schon einiges durch den Kopf. Na, wie managst du das jetzt? Und es geht ja, wie gesagt, ich denke, es geht ja nicht nur um mich. Also ich bin ja der auch die Verantwortung für alles irgendwo trägt, für die Mitarbeiter, für die Franchise-Partner, für die Makler, auch wenn das eine Situation ist, die ich jetzt nicht beeinflussen kann. Ne? Aber trotzdem machst du dir natürlich Gedanken, wie gehst du mit dieser Situation um? Was ist jetzt die richtige Strategie? Und da auch einen kühlen Kopf zu bewahren in solchen Situationen, und das meine ich halt mit dem positiven Denken. Ich habe mich dann hingesetzt und gesagt, okay, ich kann das nicht beeinflussen. Die Läden sind zu, die sind zu. Der Markt ist, wie er ist. Die Börse kracht ins Bodenlose. Keiner weiß, was ist. Aber was können wir machen? Was können wir beeinflussen? Und auf die Sachen haben wir uns dann ja auch konzentriert. Du kannst dich ja wieder erinnern, unser Franchise-Partner-Meeting auch in Bremen, wo wir alle auch gemeinsam gebrainstormt haben und gesagt, hey, was können wir tun, wo dann auch alles sich wieder ein bisschen entspannter hat, gelockert hat. Wie können wir alle gemeinsam auch so eine Krise irgendwo überstehen? Und auch da sind wir alle gestärkt dann wieder auch herausgegangen. Same, same jetzt mit der Zinssituation. Also im Prinzip Rückschläge kommen immer, immer wieder, die werden immer kommen, die gab es immer. Und wie gesagt, ich finde es auch gut und auch wichtig, dass man Rückschläge hat. Also zumindest bis zu einem gewissen Maß. Und einfach mit diesen Situationen gut umzugehen. Man wächst extremst an Rückschlägen. Und jeder Unternehmer, der sagt, er hat nie keine Rückschläge gehabt, es gibt nur nach oben und kein irgendwie mal links oder mal rechts, das gibt es nicht. Also den müsste mir wirklich einer zeigen. Da würde ich mich gerne dann mal dran anhängen und mal sehen, wie das funktioniert. Also das wird es nicht geben. Und ja.
Es ist ja meistens dann das, was halt so nach außen wirkt. Ich meine, ich habe jetzt gerade, als ich dir die Frage gestellt habe ich kurz so für mich überlegt, ob du jetzt überhaupt zu Kensington irgendeinen Rückschlag nennen kannst, weil ich habe kurz für mich so überlegt und habe eigentlich so gedacht, nee, ich wüsste jetzt nicht in den Jahren, wo ich dabei bin, dass es irgendwo einen Rückschlag gab. Aber jetzt natürlich aus deiner Sicht das zu sehen, okay, klar, jetzt wo die Pandemie dann war, wo wenden sich jetzt die Partner dann hin, wenn sie sagen, hey, was kommt da auf uns zu, was seht ihr als Marke? Die kommen natürlich zu euch, ne? Ganz ja, klar. Und dann trägt man natürlich auch die Verantwortung, oder sollte man zumindest tragen.
Ja, klar. Und das ist ja auch okay. Also das ist ja auch genau der Sinn, ne? Dass die Franchise-Partner oder auch die Makler, egal wer, oder unser Team auch kommen und sagt, Daniel, was machen wir? Wie gehen wir vor? So, und das sind dann spannende Situationen. Das hat ja per se nichts mit Kensington zu tun. Das ist ja in anderen Unternehmen genauso. Corona, wie gesagt, können wir jetzt alle nichts für. Aber trotzdem war es jetzt irgendwo da. Man musste mit dieser Situation umgehen. Und da, unter diesem ganzen Druck, den man auch hat, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, so wahr Gott will, und auch einen kühlen Kopf zu bewahren und auch, ich sag mal, den Kummerkasten auch zu spielen, auch den Motivator wieder zu spielen. Du musst ja auch deine Franchise-Partner oder auch dein Team trotzdem motivieren und sagen, hey, es geht weiter und wir kommen da durch und wir werden stärker daraus hervorgehen. Wir müssen jetzt die richtigen Weichen stellen. Das ist schon als Unternehmer natürlich anstrengend, klar. Ja. Absolut, ja. Ja.
Ich möchte noch mal kurz auf den Standort Bremen zurückkommen. Ich habe vorher, ich muss das vielleicht kurz korrigieren, weil ich habe, glaube ich, vorhin gesagt, der erste Standort war Bremen. Das ist, glaube ich, nicht so korrekt. Ne? Das war ein weiterer Standort.
Ja.
Wie wichtig ist der Standort Bremen, weil es war dein erster Standort, so, das ist, glaube ich, dann korrekt. Wie wichtig ist dieser Standort auch für die Marke? Weil es ist ja, wenn ich jetzt als Lizenzpartner spreche, es ist, wie gesagt, der Vorzeigestandort. Es läuft sicherlich auch dort, wenn ich mich so ein bisschen austausche. Jeder Standort hat auch kleinere Probleme, ne? Das kommt immer vor. Aber die machen extrem vieles richtig. Die sind hier sicherlich unter den Top 3 Maklern. Ich kenne mich jetzt hier in Bremen nicht aus.
Ja.
Sehr, 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 sehr gut vernetzt, sehr präsent. Wie wichtig ist es, auch da mit einem Olli Bunnenberg, der vorangeht, mit einem Jonas Kastel, mit einem Tobi Lachmann, die ja dieses Dreiergespann da haben als geschäftsführende Gesellschafter, wie wichtig ist es, auch solche Leute zu haben, die auch schon lange dabei sind, die ja auch dann aufzeigen, okay, ich bin hier, ich bin committed, ich liefere auch ab, also es funktioniert ja, was auch die Marke mir gibt. Wie wichtig ist das für so eine Marke?
Ich denke, es ist immer wichtig, aber ich denke, das können wir nicht nur auf den Standort Bremen reduzieren. Also natürlich ist es einer der ersten Standorte mit gewesen und auch einer, der sehr schnell sehr erfolgreich geworden ist, absolut. Ich glaube, das hat natürlich auch ein bisschen was in der Historie zu tun, dadurch, dass es ja auch Christoph, Sven, mein Standort und auch von unserem damaligen Partner mit war. Alle kommen aus Bremen, alle sind hier geboren, alle haben ein brutales Netzwerk. Natürlich ich aus der Versicherungsbranche mitgeboren, Christoph aus seinem Netzwerk, Sven aus seinem Netzwerk. Natürlich der Olli, auch ein super Netzwerk. Also es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Netzwerke, sag ich mal, in einen Pott geworfen worden. Ne? Und wie gesagt, den Olli habe ich ja damals als Makler selber kennengelernt, wo ich selber auch noch gemakelt habe. Und Olli, nur ganz kurz, der Kunde war wirklich echt. Weil er ja in seinem Podcast sagt, der Kunde wäre angeblich nicht echt. Also so haben wir uns quasi kennengelernt. Und da sind wir auch wieder bei den Menschen, weißt du? Genau das. Beim Olli und mir, da hat es gefunkt, wenn wir das mal so sagen wollen, geschäftlich. Und das war einfach mega. Und deswegen, also zu deiner Frage zurück, ja, der Standort, natürlich ist der wichtig, klar, und die Zentrale ist auch in Bremen, Kensington hier in Bremen spielt natürlich hier eine große Rolle, das Werder-Sponsoring, was wir hatten und. Ich glaube, hier sind wir schon sehr, sehr bekannt und von hier aus, wie gesagt, operieren wir ja auch bundesweit, aber es gibt so viele Standorte bei uns innerhalb des Systems, sei es in Berlin, sei es im Süden, sei es im Norden, Hamburg, wie sie alle heißen, also eine ganze Menge Standorte, die das alles leben und die genauso erfolgreich sind und auch in ihrem Markt für uns absolut wichtig sind. Jeder Partner, der bei uns im System ist, ist für uns genau gleich wichtig. Also da kann man gar nicht sagen, der eine Standort ist jetzt wichtiger als der andere. Wie gesagt, ich denke, der in Bremen hat natürlich diese Historie, aber für uns sind alle Standorte genauso wichtig wie alle anderen. Ja.
Du läufst seit ein paar Jahren Marathon.
Ja.
Ich glaube, wo wir uns kennengelernt haben, war das noch nicht so, wenn ich da richtig...
Nee, seit 2022, ja. Mhm.
Aber ich kenne ja noch von einem anderen Vortrag von dir auch so ein bisschen die Historie von dir, was du so auch an Hobbys und sowas gemacht hast. Du warst schon immer jemand, der, glaube ich, so Challenges auch geliebt hat, ne? Der sich durchbeißen wollte. Und ist einfach nur eine Frage, die mich persönlich interessiert, weil ich natürlich auch Katrin und Steffen zum Beispiel schon mal im Podcast hatte, die ja auch Marathon laufen. Was bringt dir das was im Business auch? Dieses Durchhalten, dieses Ziel sehen, was noch weit entfernt ist. Weil du hast jetzt schon mehrfach gesagt, die Marke, es gibt ein langfristiges Ziel, das müssen wir aufbauen, das müssen wir immer wieder verfolgen. Und viele sind ja heutzutage immer so hinter diesem schnellen Erfolg her. Ne? Und die wenigsten schaffen es mal durchzuhalten über eine lange Zeit. Was gibt dir der Sport oder dieses Laufen, dieses Marathon-Thema für das Business?
Also erstmal absolut. Also du hast ja gefragt, bringt dir das für deinen geschäftlichen Lauf was? Absolut. Also seit ich Marathon laufe, das ist ja aus einer Bierlaune im Prinzip entstanden, das Ganze auch umzusetzen mit dem New York Marathon, den wir gemeinsam mit Freunden gelaufen sind und auch mit Leuten dann aus dem Team. Das sollte ja eine einmalige Sache eigentlich sein. Komma aber. Jetzt habe ich ja damit angefangen. Und das Witzige war, wo ich damit angefangen habe, ich konnte wirklich keine 300 Meter am Stück laufen. Und das ist jetzt kein Scherz, irgendwie, dass ich das jetzt toll darstellen will. Ich konnte keine 300 Meter am Stück laufen. Ich war ungefähr 17, 18 Kilo schwerer. Und habe aber gesagt, du hast gerade gesagt, ich liebe Challenge und die liebe ich wirklich, weil mit Zielen, oder sagen wir mal Ziele, ist vielleicht das bessere Wort. Ich habe mir dieses Ziel gesetzt und für mich gibt's in meiner Welt gibt's nicht, wenn ich mir ein Ziel setze, dass das nicht gemacht wird. Also das kann ich irgendwie nicht anders beschreiben. Wenn wir sagen, wir machen das so, oder wenn ich mir sage, ich laufe den Marathon, dann laufe ich den. Und dann wird das gemacht, ob es regnet, ob es schneit, ob ich bleibe bei meinen Außerirdischen, wenn die morgen landen, dann ziehe ich mein Training durch. Und so ist es dann auch gewesen, dass ich das dann auch so gemacht habe. Und dann war es, jetzt kommen wir zum Thema Challenge, auch kleine Anekdote, war es ganz witzig, New York Marathon dann durchgezogen, einmal gemacht. Und dann kriegst du ja eine Riesenmedaille da, also die ist schon wirklich stabil da in New York, die man bekommt. Und dann kannst du am nächsten Tag zur Messe gehen und da kannst du dann deine Medaille gravieren lassen, dir für überteuertes Geld irgendein New York-Trikot kaufen und so weiter und so fort. Und dann sind wir da so dumm geschlendert, haben unsere Fotos gemacht, waren stolz wie Lumpi. Und dann wurde ich natürlich wieder getriggert, weil dann sehe ich so aus dem Augenwinkel, laufe ich an so einer Vitrine vorbei und sehe dann eine Medaille, die war mal so viermal so groß wie meine, jetzt überspitzt gesagt. Also die war wirklich groß. Und dann habe ich dann so einen Expo-Mitarbeiter angesprochen und sag so, Mensch, kurze Frage, ich habe meine Medaille in die Hand genommen, so, du, jetzt habe ich ja meine, was ist denn das? Und dann sagt er, ja, das ist die Six-Star-Finisher-Medaille, wenn du alle 6 Major-Marathons auf der Welt läufst, also New York, und Boston, Chicago, Berlin, wie sie alle heißen. Und dann habe ich meine Medaille in die Hand genommen und dachte so, na toll. Also irgendwie war ich bis gerade noch richtig stolz. Und dann habe ich die gesehen und da sind wir wieder bei Ziele verschieben sich. Weißt du, alles wiederholt sich immer. Egal, ob es Business, Sport ist, egal was. Mein Ziel hat sich sofort verschoben. Ich habe die beiden Jungs angeguckt und saß so an beide den gleichen Blick. Die so, nur beide genickt. Ich so, alles klar. Jeder wusste, was gemeint war. Wir laufen alle 6, weil die Medaille müssen wir jetzt natürlich haben. So, ne? Naja, und so ist es dann auch gekommen, dass wir jetzt ja dann noch in Berlin dann noch laufen waren. Ich konnte jetzt ja im letzten Jahr Berlin nicht laufen, weil ich mir die Bänder gerissen hatte, ärgerlicherweise. Das hole ich jetzt im September nach. Da haben wir jetzt ja uns ja auch gerade jetzt unsere neue Spendenaktion dazu wieder. Und im April bin ich den London-Marathon gelaufen. Auch da passt gut zu deiner Frage Rückschläge. Spannende Geschichte. Auch ein Riesen-Learning für mich. Deswegen will ich es auch erzählen, weil es ist, glaube ich, das kennen auch viele Leute von sich selber. Jetzt bin ich ja den New York Marathon gelaufen, 20 Kilo abgenommen, war fit, alles tippitoppi, bin auch immer relativ im Training geblieben, weil das Laufen mir einfach auch was gegeben hat. Also ich kann da abschalten, ich kann da meinen Stress abbauen. Viele sagen ja, Laufen ist langweilig. Ich liebe Laufen. Musik rein oder auch nicht, laufen und den Kopf frei kriegen. Und dann dachte ich so, ja, London Marathon, ja klar, hast ja einmal geschafft. Ja, ich habe ja auch zweimal. Also was soll ich mir jetzt groß bemühen, salopp, ne? Training, du hast normal so Marathonvorbereitung, 12 Wochen, das ist schon sportlich, eigentlich hast du so 16 Wochen, 14 bis 16 Wochen. Ich dann, ja, ich fange mal bei 12 Wochen dann an, weil bin ja fit, kriege alles hin. Und auch die 12 Wochen, normal hast du 4-mal die Woche so Training, ich sag, manchmal 2-mal, 3-mal, mal auch 4-mal, wie es gerade passt. Alkohol, auch kein Stress, kriege ich alles hin. Also ich habe das einfach nicht mehr so ernst genommen wie beim ersten Mal. Was passiert? London Marathon, ich laufe los mit unserer Gruppe zusammen. Wir waren richtig gut drauf. Ach so, am Vortag, jeder Normalsterbliche sich irgendwie da was Vernünftiges zu essen sich geholt. Ich mir natürlich noch ein Club-Sandwich reingezogen, weil ich dachte, ja, das wird schon alles. Ne? Bin ja trainiert und das kriege ich schon hin. Habe ja ein gutes Mindset und dann machen wir das schon. Ja, dann bin ich losgelaufen und war richtig gut unterwegs. Bin dann mit Mali, also mit unserer Marketingleitung zusammen gelaufen und Nils und Tanju, also die beiden, die auch mitlaufen. Nils ist ja bei uns auch Franchise-Partner in Oldenburg. Ich glaube, ein Stück vor uns gelaufen. Wir haben die dann, wollten die quasi einholen, sind dann losgelaufen. Und genau beim Halbmarathon, also genau bei der Hälfte, wir waren so, also wir hätten wahrscheinlich, hätte das wahrscheinlich so mit 4,20 abgeschlossen, den Marathon. Ich wollte unter 4,30 bleiben. Und ja, genau bei der Hälfte hat es bumm gemacht. Habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ich habe auf einmal nichts mehr gehört. Mir ist schwarz vor Augen geworden. Ich dachte wirklich, ich kippe aus den Latschen. Und ja, habe mir dann, irgendwie hatte ich gerade, es war dann Zufall, irgendwie Dextroenergie gerade in der Hand. Und diese, du hast dann beim Laufen immer so, ich nenne die immer Quetschis, also so Zuckerriegel, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne?
So eine Art
das,
Gel oder
was? Ja, genau, so ein Gel, dass du schnell Kohlenhydrate bekommst, um wieder schnell Power zu bekommen. Hab mir die irgendwie zwischen, ich kipp halb aus den Latschen und ich höre nichts mehr, irgendwie alles schnell reingedonnert. Und irgendwie habe ich die Kurve dann bekommen und bin dann einfach mal komplett down gewesen. Also ich konnte, von meiner Pace war ich Lichtjahre entfernt. Zum Thema Durchhalten, habe es dann aber durchgehalten. Wie? Wirklich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber irgendwie hat es geklappt. Ich war so froh, wo ich da über diese Linie gekommen bin. Aber in zweierlei Sachen. Ich war einmal richtig froh, dass ich es geschafft habe und dass dieser Tag einfach hinter mir liegt. Und im Nachgang, ich glaube, ich habe so einen LinkedIn-Post auch dazu gemacht, weil mir ist einfach, fand das Thema einfach wichtig und auch super spannend und inspirierend, auch für andere wahrscheinlich, dass ich ein riesen Learning mitgenommen habe, dass nur weil du einmal was gemacht hast, dass du es immer wieder schaffst und dass du nicht trainieren brauchst und dass man das auf die leichte Schulter nimmt. Und jetzt trainiere ich ja gerade wieder für den Berlin-Marathon und siehe da, Training wird komplett eingehalten, Ernährung wird eingehalten. Also ich nehme das wirklich wieder richtig, richtig ernst. Merke natürlich jetzt, wie das auch viel, viel besser funktioniert. Was will ich damit sagen? Auch das kannst du auf alles projizieren. Also im Business genauso. Wenn du diese Day-One-Mentalität irgendwann ablegst und sagst, naja, habe ich ja 2-mal gemacht, Haus eingekauft, habe ich schon 50-mal gemacht, da beim nächsten Mal gebe ich mir nicht mehr so viel Mühe. Da gibt jetzt alles, wird aus allem Schuh. Dieser Dienstleistungsgedanke, Qualität, diszipliniert, ehrgeizig am Ball zu bleiben, Ausdauer zu bewahren, das alles zusammenzupacken, das war für mich ein riesen, riesen Learning, dass ich diesen einen Baustein, Vorbereitung, Disziplin, habe ich da nicht so ernst genommen und siehe da, gleich ist das Ergebnis ein ganz anderes. Und ich bin davon überzeugt, ich muss mir jetzt ja selber ein bisschen Druck machen, ne? Dass es jetzt in Berlin am 29.09. anders laufen wird. Das heißt, ich habe mir da auch natürlich wieder Ziele gesetzt, wie ich das Ganze irgendwie machen will und bin überzeugt, das wird natürlich diesmal auch dann so funktionieren. Und ja, das kann ich nur jedem mit an die Hand geben, wirklich sich auf Sachen zu fokussieren und da auch immer mit am Ball zu bleiben und Sachen nie, nur weil ich sie einmal gemacht habe oder auch 100-mal gemacht habe. Ich meine, ein Profi-Tennisspieler oder Profifußballer müsste ja sonst auch nicht trainieren gehen, weil er sagt, ey, ich habe einmal die Champions League gewonnen, das schaffe ich beim nächsten Mal auch. Also ich glaube, Toni Kroos hat schon das ein oder andere Training noch absolviert. Ja. Man sagt das zwar immer so und jedem ist es, glaube ich, auch bewusst, aber wenn man das selber mal erlebt hat, und ich habe es jetzt wieder gerade relativ zeitnah vor 3 Monaten richtig live an meinem Körper erlebt, und das ist echt kein cooles Gefühl. Also wenn du das nicht kennst, dass deine Beine anfangen zu wackeln, du nichts mehr hörst und alles total komisch wird, das ist echt unangenehm, hat mir auch ein bisschen Angst gemacht in dem Moment, muss ich sagen. Aber auch da, Rückschlag, wie gehe ich damit um? Sag ich jetzt, ich laufe nie wieder einen Marathon, weil es könnte beim nächsten Mal wieder genauso passieren? Oder sage ich, jetzt mache ich das erst recht, jetzt gebe ich mal richtig Gas? Und wie gesagt, egal wie das Wetter ist, am Sonntag war es auch soweit. Es hat hier in Bremen wieder mal gegossen. Die ganze Woche war perfektes Wetter. Aber wenn ich 15 Kilometer laufen gehen muss am Sonntag, hat es natürlich aus allen Eimern gekübelt. Danke, Tanju, übrigens dafür, dass du mich begleitet hast und ich das nicht alleine machen musste. Aber das ist halt dieses Disziplinierte. Ja? Und wenn man das auch im Business macht, der Olli, einfach nur das als Beispiel zu nehmen, bei Akquise, wenn man kontinuierlich, diszipliniert eine Sache macht, sei es die Akquise, dann kann man sich nicht davor wehren, Termine zu bekommen. Bekomme ich Termine, bekomme ich auch Aufträge. Also eigentlich ist die Formel, und das kannst du auf jeden Bereich projizieren, die Formel ist so einfach, das Problem ist nur, dass 95% der Menschen, vielleicht sogar mehr, das nicht machen. Die geben irgendwann auf. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn man das eben nicht macht, wenn man anders als andere eine extra Meile läuft, diszipliniert am Ball bleibt, dann wird man auch erfolgreich. Ich sage immer, es gibt ja dieses klassische, Erfolg ist kein Glück. Ich gehe sogar einen Schritt weiter, ich sage, Erfolg ist eine Entscheidung. Wenn ich mich entscheide, erfolgreich zu werden, dann werde ich auch erfolgreich. Ich muss dafür aber meine Hausaufgaben machen.
Ja. Ja. 43 Kilometer, oder wie lang ist ein Marathon? 42, 43 Kilometer?
42 und ein paar zerquetschte, ja. Genau.
Ja. Ja, also ich höchsten Respekt davor, weil wie gesagt, ich kenne ja noch, also das hat man ja auch so in der Waage da mitbekommen, ne? Du hast ja dann gepostet und dann hat man gesehen, okay, du läufst da jetzt Marathon und dann macht er da auch diese Spendenaktion draus, das Team läuft teilweise mit und ja, also das deshalb auch die Frage, weil mich das schon immer interessiert hat, was dieses nach außen hin langweiliger eigentlich, ja. Du läufst eigentlich nur.
Voll. Aber das werden ja alle, also du hast ja mit Steff und Katrin auch gesprochen, ja. So, und ich arbeite ja auch viel mit denen zusammen, ja. Also auch zum Thema sich selber auch immer, da sind wir wieder bei, ich habe es mal einmal gemacht und ich schaffe es immer.
Ja.
Ich bilde mich ja auch immer weiter. Ich arbeite viel mit Steffen und Katrin auch zusammen in einer Unternehmensberatung, in einer strategischen Ausrichtung, einfach um mir auch den Input zu holen, um gemeinsam irgendwie da auch weiterzukommen. Und deine Frage wäre, bringt dich Marathonlaufen auch im Business irgendwo weiter oder projiziert man das auch auf seine Arbeit? Und das 100.000%, also jeden, den ich kenne, der auch Marathon läuft, ist absolut erfolgreich. Also ich kenne jetzt logischerweise ja mehrere Leute, die Marathon laufen. Und also jeden, mit dem ich da so gesprochen habe oder auch in meinem Bekanntenkreis oder auch Kooperationspartner, Kunden, die Marathon laufen, sind extremst erfolgreiche Leute. Warum? Weil sie nicht aufgeben. Die haben dieses Gen nicht mit, ich schmeiß jetzt irgendwie das Handtuch oder so. Ja. Und deswegen, das macht schon was mit einem. Und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Also muss jetzt nicht immer Marathon sein, aber regelmäßig was zu machen und das auch immer wieder zu wiederholen. Und dann funktioniert das auch alles, ja.
Ja. Wenn ich jetzt Makler da draußen bin oder ich bin jemand, der sagt, ich würde gerne mehr erfahren von der Marke. Wann passt jemand zu der Marke? Ich habe es in meinem Podcast schon so oft angesprochen, Thema, es müssen gewisse Werte da sein. Es muss eine gewisse Menschlichkeit da sein, so sehe ich das. Also ich rede jetzt gerade von meinem Büro jetzt, was ich mir so vorstelle. Ich glaube, da gibt es viele Überschneidungen zu dem, was sich die Marke vorstellt. Aber du hast 110% angesprochen. Du hast schon mehrfach jetzt gesagt, diese Dienstleistung, dieser Dienstleistungscharakter wieder mehr reinbringen. Wann passe ich zur Marke Kensington?
Also erstmal, genau wie du es gerade gesagt hast, idealerweise lebt derjenige auch unsere Werte. So, und ich finde es auch da ganz, ganz wichtig. Ich mag immer dieses Wort Mindset nicht so ganz. Das ist schon so ein bisschen, wie sagt man?
Abgeflasen.
Ja. Also die Einstellung, also das gute alte Einstellungswort, das muss stimmen. Und man muss das Feuer in einem erkennen. der muss brennen, sage ich mal auf gut Deutsch gesagt, weil daran, finde ich, kannst du viel sehen. Also ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, ne? Auch die Fragen, die ich stelle und die Sachen, die auch von jemandem auch zurück an einen kommen. Also hat der sich überhaupt mal mit seinem Markt beschäftigt? Spricht der überhaupt? Also wir haben wirklich auch manchmal Leute hier, die haben keine Frage. Dann denke ich mir, okay, finde ich komisch. Also ich hätte 100 Fragen. Also wie beschäftigt der sich? Wie taucht der da ein? Wie bereitet er sich vor? Welche Energie bringt der mit? Ich finde, auch daran kannst du ganz, ganz viel sehen. Sitzt jemand wie ein Schluck Wasser in der Kurve da oder ist der am Gestikulieren? Wie gesagt, brennt der für seine Sache? Hat der Lust? Fragt der viel? Und daran kann man, glaube ich, ganz, ganz viel ausmachen. So. Und das kann jeder sein. Also, und jeder kann sich auch dahin entwickeln. Ne? Also wie gesagt, nicht jeder hat ja gleich von Anfang an auch alle Skills, die hatten wir ja alle nicht, die entwickelt man dazu. Ja, ne? Aber ich sag immer so, egal was, so ein Gerüst muss immer irgendwie stimmen, egal ob es jetzt ist, ob es ein Franchise-Partner ist, ob es ein Prozess ist, egal was, du musst so ein Gerüst haben, das muss stimmen und da muss man irgendwie das Feintuning auch dazu machen. Das ist ja auch mit unserer Aufgabe, unter anderem in der Academy, in der Franchise-Partner-Betreuung, im Commercial-Bereich, die Leute dort auch aufzuschlauen und auch mit an die Hand zu nehmen. Ne? Aber ich glaube, wenn man es so in einem Satz zusammenfassen will, der muss unsere Werte leben, weil sonst, wenn das schon nicht gegeben ist, dann hast du einfach auf einer anderen Ebene schon Probleme. Und das meine ich auch mit der Mensch muss zu uns passen. Ja? Wenn, ich sag mal salopp, einer sagt, Respekt interessiert mich gar nicht, ist mir egal, habe ich keine Lust zu, dann passt es einfach nicht. Ne? Oder Leidenschaft, ja, nee, weiß ich nicht, ich arbeite gern 2 Tage und sonst hänge ich nur rum. Ja. Kann ich nichts mit anfangen. Also wie gesagt, wir brauchen Leute und wir wollen Leute, die brennen, die auch Bock haben, mit uns zusammenzuarbeiten, die diesen Gedanken, das, was wir, dieses Day-One-Mentalität zum Beispiel, wirklich auch mitleben und auch ja, Lust haben, sich mit uns auszutauschen, eine Entwicklung zu gehen, sich weiterzuentwickeln, sich zu verbessern. Wenn das alles so gegeben ist und wenn sich da die potenziellen Zuhörer angesprochen fühlen, dann sehr, sehr gerne immer bei uns melden, ja.
Ja, also ich denke, das kann man ja auch für Außenstehende sagen, wird ja auch in der Academy viel Wert drauf gelegt, dass man die Möglichkeit hat, sich menschlich auch dahin zu entwickeln. Ne? Also klar, eine gewisse Gerüst muss da sein, das ist immer klar, aber man hat die Möglichkeit, sich auch nochmal mit sich selbst zu beschäftigen. Ne? Was bin ich für ein Typ, was für eine Zielgruppe kann ich ansprechen, sodass es auch für mich taugt, dass ich mich nicht verstellen muss, ne? Und das ist ein ganz anderer Ansatz, glaube ich, von Verkaufen, wie es bei vielen, ich möchte nicht sagen, wie es bei vielen Mitbewohnern ist, sondern generell im Verkauf, ja.
Du, absolut. Also man sagt ja 7% Fachwissen, 93% Menschlichkeit oder Persönlichkeit. Und genau so ist es ja auch. Ja. Wie ticken wir Menschen denn? Wenn ich dir vertraue, dann ist mir, sage ich mal, doch erstmal nicht wichtig, ob du mir jetzt nach Paragraph 4 Absatz 2 Punkt 5 Wort 8 nach dem Komma irgendwas sagen kannst, dass ein Makler das gewisse oder das nötige Fachwissen hat, davon gehe ich einfach aus. Also das ist für mich Standard. Das ist was, da unterhalte ich mich ehrlich gesagt gar nicht drüber. Ja. Da sind wir ja wieder bei Qualität eines Maklers, dass der eine Ausbildung hat oder eine IHK-Ausbildung oder lange schon in dem Beruf gearbeitet, also einen Erfahrungswert auch mitbringt und das Know-how eines Maklers hat, das muss ja gegeben sein. Und daran kann man immer schleifen und da bieten wir auch im Prinzip die entsprechenden Kurse auch zu an, auch jetzt mit Online-Sachen und. Also das gibt's ja bei uns alles, aber für uns ist ja, da schließt sich wieder der Kreis zum Menschen, immer der Mensch das Wichtigste. Das heißt, auch da, du kennst ja unser Akademieprogramm auch, wir geben ja sehr, sehr viel oder legen ja sehr, sehr viel Wert darauf, auf die unternehmerische Entwicklung, auf Führungsentwicklung, dass die und diese Reise, von der ich vorhin gesprochen habe, wo sich ein Franchise-Partner auch hinentwickeln sollte, das ist damit ja genau gegeben. Diesen Weg gemeinsam zu gehen und sagen, hey, wenn ich vielleicht noch kein Personal geführt habe, wie kann ich denn das machen? Da in der Academy mal einen Kurs zu belegen oder ja, ich war noch nie selbstständig oder ich bin vielleicht erst ein halbes Jahr selbstständig oder ich war erst mal selbstständiger Makler, jetzt will ich Franchise-Partner werden. Das sind für mich 2 Paar Schuhe. Also ein guter Makler ist noch lange nicht immer ein guter Unternehmer und andersrum genauso. So, und das muss man aufgleisen, also diese Skills, muss man demjenigen dann auch vermitteln. Und das ist das, worauf wir den Wert legen, dass der Partner, aber auch der Makler, also wir bieten das ja für alle bei uns in der Academy auch an, sich die Sachen vom Buffet nehmen kann, die für ihn wirklich nötig und dringend sind. Ne? Ja.
Ja. Das war ein schönes Schlusswort. Ich würde es genauso stehen lassen. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Es waren spannende Insights. Viele, die ich noch nicht kannte, viele, die ich schon teilweise vergessen hatte, weil ich dich schon jetzt doch schon einige Jahre kenne. Und wer interessiert ist über die Marke Kensing, ich meine, wer schon lange den Podcast hört, der hat Kensing jetzt nicht zum ersten Mal gehört. Und wir verlinken natürlich alles. Es gibt gewisse Ansprechpartner, die da dienen. Und ansonsten, glaube ich, ist auch Daniel gerne für einen Austausch bereit.
Ja.
Und wie ich mit den meisten verbleibe, natürlich auch so mit dir. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir so in 1 bis 2 Jahren Part 2 machen,
um sehr zu gerne schauen,
wo steht die Company dann. Und ich freue mich.
Ich mich auch. Ich sage auch nochmal ganz, ganz lieben Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich dann schon auf 1-2 Jahre dann den nächsten Podcast machen zu können.
Sehr schön. Bis bald.
Bis bald.